Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie zur heutigen Streitkultur eingeschaltet haben. Immer mehr Autoren und Verlage befürchten, dass sie zum Ziel aggressiver Identitätsdebatten werden könnten. Ist es angemessen, eine Erzählung mit gewalttätigen Szenen zu veröffentlichen? Ist es akzeptabel, einen Roman zu publizieren, in dem eine Figur rassistische Dinge sagt, ohne diese Aussagen mit einem textkritischen Kontext im Anhang einzuordnen? Oder vielleicht als heterosexuelle Autor über homosexuelle Protagonisten zu schreiben? Das sind nur drei von vielen schwierigen Fragen, bei denen Achtsamkeitsleser oder Sensibilitätsgutachter helfen sollen, sogenannte Sensitivity Reader. Ihre Aufgabe, Texte auf stereotype, diskriminierende oder stigmatisierende Aussagen zu überprüfen, nicht immer zum Wohlgefallen der betroffenen Autoren, aber auch der Literaturszene, die von Zensur oder übergriffigen moralischen Eingriffen spricht. Deswegen fragen wir heute in der Streitkultur, zu sensibel für diese Welt, wie sinnvoll ist Sensitivity Reading? Hierzu erstmal ein paar Stimmen aus den Medien.
Eins der umstrittensten Themen beim Umgang mit Büchern und bei der Verlagsarbeit ist gerade das Sensitivity Reading.
Es wird so dargestellt, als wären die Sensitivity ReaderInnen Kern des Übels, Zensurlobby oder Literaturprüfstelle.
Natürlich kann man wörtliche Zitate, wenn sie als solche gekennzeichnet sind, nicht einfach verändern.
Here is a question I've been thinking about.
Hier ist eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Würde Rushdies Roman heute veröffentlicht werden? Wahrscheinlich nicht. Würde er überhaupt geschrieben werden? Möglicherweise nicht.
Brauchen wir Sensitivity Reading? Das ist das Thema unserer heutigen Streitkultur. Und hierzu begrüße ich die Autorin und Germanistin Lisa Püchlau, die in ihrer Arbeit zur Intersektionalität forscht und zum Thema Rassismus in Kinderbüchern publiziert. Hallo, Frau Püchlau.
Ja, hallo, Herr Smarzloch.
Mit ihr diskutiert der Autor Sören Sieg, der satirische Sachbücher, Kurzgeschichten und Romane veröffentlicht. Seine jüngste Publikation »Oh, wie schön ist Afrika« wurde selbst einem Sensitivity Reading unterzogen. Ich grüße Sie, Herr Sieg.
Ja, guten Tag.
Ich bitte Sie beide nun zu Beginn unserer Diskussion um ein kurzes Statement. Frau Püchlau, bitte beginnen Sie. Brauchen wir Sensitivity Reading?
Grundsätzlich ja, aber trotzdem würde ich diese Frage nicht pauschal beantworten, denn jedes Buch ist ja einzigartig und deshalb muss das auch immer für den Einzelfall entschieden werden. Außerdem würde ich immer zwischen den verschiedenen literarischen Genres differenzieren. Die Debatte ging ja jetzt in erster Linie um die Belletristik oder um die Literatur. Dabei sehe ich gerade bei Gebrauchstexten wie zum Beispiel Sachbücher für Kinder oder Schulbücher einen ganz besonders hohen Bedarf für ein Sensitivity Reading. Außerdem möchte ich zu bedenken geben, dass der deutsche Literaturbetrieb geprägt ist in erster Linie durch weiße mittelständische AkademikerInnen. Und wie können diese Menschen Lebenswirklichkeiten schaffen, für Menschen, deren Lebenswirklichkeiten sie nicht teilen? Und wie können sie diese Menschen zusätzlich vor Diskriminierungen schützen, die sie unter Umständen selbst zu erkennen gar nicht in der Lage sind? Die ideale Lösung wäre meiner Ansicht nach mehr Diversität im deutschen Literaturbetrieb. Aber solange das nicht der Fall ist, halte ich ein Sensitivity Reading für die nächstbeste Lösung.
Vielen Dank, Frau Püchler. Und jetzt Sie, Herr Sieg. Wie sinnvoll ist Sensitivity Reading?
Ja, also zunächst mal mein Kompliment für dieses clevere Framing, Sensitivity Reading. Über sensible Anmerkungen zu meinem Buch hätte ich mich ja total gefreut. Aber ich hatte es ja stattdessen zu tun mit einem sehr autoritären Versuch, aus meinem Buch ein ganz anderes Buch zu machen. Also ich sollte das, was ich als Couchsurfer in Afrika erlebt habe, ja gar nicht mehr beschreiben, sondern Dinge beschreiben, die ich gar nicht erlebt habe. Meine Sensibilitätsleserin hat also nicht nur großzügig gestrichen und umformuliert, sie hat auch die Originalzitate meiner Gastgeber umgeschrieben, sofern sie ihr nicht gepasst haben. Also die Frage, brauchen wir so etwas? Um Gottes Willen, wir brauchen Autoren, die sich dagegen verwahren. Wir brauchen eine Öffentlichkeit, die den Autoren beisteht. Wir brauchen Verlage, die mehr Mut haben, wenn es um Shitstorms geht. Und wir brauchen das Verständnis der Öffentlichkeit, dass Sensitivity Reading das Gegenteil ist von sensiblem Lektorat.
Vielen Dank, Herr Sieg, für dieses Statement. Das würde ich gerne an Frau Püchlau direkt zurückgeben. Ist Sensitivity Reading tatsächlich das Gegenteil von sensiblem Lektorat?
Nein, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also ich habe Herr Siegs Buch gelesen. Ich habe mir auch angeguckt, was in den Medien dazu passiert ist. Ganz grundsätzlich möchte ich davor warnen, Einzel- und Extrembeispiele überzubewerten. Wir sehen ja immer das, was schief läuft und nicht all das, was gut läuft. Das wird ja in der Öffentlichkeit gar nicht sichtbar gemacht, was alles gut gelaufen ist. Ich möchte dazu noch etwas zu bedenken geben, was ich neulich gehört habe von der Programmleiterin für deutsche Literatur bei Penguin Random House, Susanne Krones. Die hatte im Interview gesagt, dass es gängige Praxis war, schon immer von ihrem Verlag Texte gegenlesen zu lassen, aber das lief bisher immer so ein bisschen unter dem Radar. Da hat man halt privat im Bekanntenkreis mal rumgefragt. Sie hat gesagt, wenn sie einen Autor, eine Autorin hatte, die zum Beispiel aus der jüdischen Gemeinde berichtet hat und sie war selbst nicht jüdisch, dann wurde halt rumgefragt, wer hat da einen Kontakt, wer könnte das mal gegenlesen. Der einzige Unterschied jetzt ist, dass sich in den letzten 2 Jahren dieses Verfahren professionalisiert hat. Das heißt, im Prinzip hat sich gar nicht so viel geändert.
Aber trotzdem ist es doch ein sehr harter Eingriff, wenn Herr Sieg darüber berichtet, dass tatsächlich Zitate verändert worden. Geht das nicht zu weit?
Ja, aber ich glaube, auch das kann ich ein bisschen erklären. Mir liegt ja jetzt nicht das ganze Gutachten vor, aber der Fall von Herr Sieg ist jetzt kein Einzelfall in dem Sinne, dass das ganze Genre Berichten über Reisen in den globalen Süden momentan unter Kritik steht. Dass Besuche von Menschen aus dem globalen Norden in den globalen Süden problematisch sind und die Art und Weise, wie da berichtet wird. Das ist vor einiger Zeit problematisiert worden. Und ich glaube, genau das war der Sensitivity-Gutachterin auch bewusst. Ich glaube, an einer Stelle schreibt sie, Herr Sieg sollte sich eigentlich diskriminierungskritisch ausbilden und dann das ganze Buch nochmal schreiben. Das ist jetzt natürlich wenig realistisch, aber das ist ja ein Einzelfall, ja.
Herr Sieg, hätten Sie das machen sollen, um das Buch zu schreiben?
Um Gottes Willen. Ich mache Couchsurfing seit 12 Jahren. Ich habe Dutzende von Couchsurfern aus der ganzen Welt bei mir aufgenommen. Ich habe in Afrika ganz viel Couchsurfing gemacht. Und was ich ja an Ihrer Position ganz super finde, Frau Püchler, ist, dass Sie ja immer hervorheben den Wert der persönlichen Erfahrung und sagen, das ist das Entscheidende, die persönliche Erfahrung, das authentische Berichten der persönlichen Erfahrung. Da bin ich mit Ihnen absolut auf einer Seite. Und genau darum geht es ja mal im Buch. Ich beschreibe, was ich beim Couchsurfen erlebt habe in Afrika. Und das sind ja nicht einfach Reisen, wo man jetzt in 5-Sterne-Hotels absteigt, sondern Couchsurfing heißt ja, man ist bei den Leuten zu Hause, man schläft auf dem Sofa, man lebt mit diesen Familien. Da entwickelt sich immer ein ganz besonderes, interessantes Vertrauensverhältnis. Und dann habe ich zugehört. Ich habe mir diese faszinierende Geschichten meiner Gastgeber angehört. Ich habe sie aufgeschrieben und ich habe sie wiedergegeben. Das hat meine Sensitivity-Readerin praktisch gar nicht ertragen, dass die Geschichten dieser Menschen nicht so aussahen, wie sie sich das gewünscht hätte und wie das ihren postkolonialen Lektüre entspricht. Die Personen, die Erfahrung gemacht haben, das sind hier in dem Fall die Afrikaner selber mit ihren Zitaten. Und das ist, bin ich, der diese Reise macht und der ja natürlich die ganze Zeit reflektiert, was bedeutet es als Weißer, als Couchsurfer in Afrika unterwegs zu sein. Und diese Originalzitate, die Originalgeschichten zu verändern, das ist schon ein unglaublicher Eingriff, auch eine unglaubliche Zumutung aus meiner Sicht. Das zeugt auch von einem Maß an Selbstüberschätzung, auch an Selbstgerechtigkeit. Da muss man sich fragen, ist das jetzt einfach nur schiefgelaufen oder ist das vielleicht typisch, ist das signifikant für Leute, die aus dieser ideologischen Ecke kommen?
Frau Püchler, Herr Sieg spricht ja auch in seinem Artikel in der FAZ, in dem er ja auch seine Erfahrungen geschildert hat mit diesem Sensitivity Reading Lektorat, von einer politischen Erziehungsmaßnahme. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich nicht so. Aber ich sehe es so, dass unsere Gesellschaft insgesamt eine noch viel bessere postkoloniale Aufklärung braucht und eine viel bessere antirassistische Aufklärung braucht. Rassismus und Alltagsrassismus sind ja Realität, die sind ja da, die sind Alltag, die kann man messen und anhand von Daten belegen. Und die Frage ist halt, woher kommt das? Und ich glaube, das kommt unter anderem auch daher, dass einfach nicht genug Wissen vermittelt wird über Rassismus in Deutschland. Und ich glaube, das war auch der Punkt, den die Sensitivity-Gutachterin bei Herr Sieg vermisst hat. Eine Reflexion der eigenen weißen Privilegien zum Beispiel, eine Reflexion der kolonialen Vergangenheit. Ich kann da gerne mal ein Beispiel geben. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass Herr Sieg zwar Dinge erwähnt, die irgendwie mit Kolonialismus zu tun hat, das aber nicht framed oder einordnet oder kritisiert. Worüber ich mich persönlich besonders aufgeregt habe, war, dass Herr Sieg an einer Stelle Karl Peters erwähnt, dass ist eine der umstrittensten Figuren überhaupt des deutschen Kolonialismus. Herr Sieg schreibt dazu, Karl Peters war ein habilitierter Philosoph, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Kolonie Deutsch-Ostafrika zu gründen, indem er Bismarck mit sogenannten Schutzbriefen unter Druck gesetzt hat. Das ist alles richtig, das stimmt. Aber Karl Peters war eigentlich besonders bekannt dafür, dass er ein Serienvergewaltiger und Serienmörder war in Afrika.
Absolut, er ist auch abgesetzt worden, ist zurückgerufen worden, wurde bestraft, ist nach England ausgewandert.
Richtig.
Wissen Sie, ein bisschen Stereotypen, das ist schon wirklich witzig, weil was ist das Gegenteil des Stereotyps? Das ist die persönliche Erfahrung. Und deswegen bin ich ja nach Afrika gefahren und habe mit meinen Gastgebern gesprochen in diesen ganz verschiedenen Ländern und ich lasse sie zu Wort kommen. Und die Gastgeber erzählen von ihren Problemen, von ihrem Leben. Und in diesem Leben gibt es ganz andere Probleme. Da geht es zum Beispiel ganz oft um den Brautpreis. Da müssen Sie einen Brautpreis zahlen, der das 20-fache Ihres Jahreseinkommens ausmacht. Das ist zum Beispiel ein ganz dominierendes Thema, wenn Sie mit Männern in Afrika sprechen. Es geht um die Kleptokraten im eigenen Land. Es geht um jemanden wie Museveni, der seit 35 Jahren in Uganda als Autokrat an der Macht ist, der von der EU, von der USA unterstützt wird. Es geht um korrupte Polizisten und Soldaten. Das sind die Probleme, die Menschen in Afrika ansprechen und die ich einfach nur wiedergebe.
Und, ja, das ist richtig.
Und das, wenn das nicht möglich ist, dann können wir Stereotype nicht beseitigen. Und darum ging es ja in meinem Buch, dass ich nicht westliche Projektionen welcher Art auch immer wiedergebe, dass ich Afrika weder idealisiere, noch dass ich wieder Gelder für Brunnenbau einwerbe, noch dass ich so ein weißes Schuldgefühl kultivieren möchte, sondern dass ich wirklich mit Afrikanern spreche und schaue, wie sieht ihre Lebenswirklichkeit aus mit 20 Geschwistern, mit diesen brutalen Polizisten, mit ständigen Bestechungsversuchen. Wie sieht dieser Alltag aus?
Ich gehe da mal kurz dazwischen, weil was mich hier an der ganzen Sache interessiert, Herr Sieg sagt ja auf der einen Seite halt eben, sammelt ja diese Geschichten der Leute vor Ort. Und diese Geschichten werden dann sozusagen wiedergegeben. Und dann kommt ein Sensitivity Reader und vielleicht kann man das auch so ein wenig abstrakter jetzt vielleicht weg vom Buch denken. Und der Sensitivity Reader verändert das oder beanstandet das. Und die Frage ist, die ich mir stelle, ist, für wen spricht überhaupt der Sensitivity Reader? Weil innerhalb dieser Gruppe, für den der Sensitivity Reader spricht, gibt es ja auch divergierende Meinungen. Also es gibt ja keine klare, einzige Wahrheit, Frau Püchlau.
Ich glaube, der Hase liegt da im Pfeffer, dass auch der Verlag das Buch ja eigentlich gar nicht machen wollte. Ich glaube, Sie hatten ja, Herr Sieg, geschrieben, jetzt nach George Floyd hätten Sie so ein Manuskript überhaupt nicht mehr angenommen. Ja, das Projekt war von vorne hin unter keinem guten Stern.
Ja, das Projekt am Anfang unter einem sehr guten Stern. Ich habe 6 Jahre an dem Buch geschrieben. Ich hatte den Verlag, ich hatte den Vertrag schon lange. Ich habe ja unglaublich viel Arbeit, Zeit, Liebe und auch Geld in dieses Buch investiert. Und
Aber der Verlag stand am Ende nicht mehr dahinter.
Der Verlag hat am Ende das Gefühl gehabt, dass das vielleicht einen Shitstorm auslösen könnte. Und das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich wünsche mir, dass Verlage sich hinter ihre Autoren stellen. Und und nicht sozusagen ganz, ganz präventiv das Gefühl haben, vielleicht könnte jemand der Meinung sein, wenn ein weißer Couchsurfer bei Schwarzen in Afrika couchsurft, könnte das jemanden auf den Plan rufen.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz eingreifen, weil die Rolle des Verlags ist ja auch ganz interessant. Und, und das noch mal allgemeiner denken, jetzt auch mal weg von Ihrem Buch, Herr Sieg. Es heißt ja immer so, dass Sensitivity Reader von Verlagen halt eben eingesetzt werden, damit Texte nicht veröffentlicht werden, die möglicherweise verletzen. Und Sie sprachen davon, Ihr Verlag hätte jetzt Angst vor einem Shitstorm gehabt. Und da frage ich mich jetzt auch nochmal, wie gesagt, in ganz allgemein betrachtet, sind Sensitivity Reader aber in Wirklichkeit nicht so etwas wie Shitstorm-Präventionsdienste, die aus Angst vor Autor und Verlag engagiert werden, dass ihre Publikationen eben nicht auf eine negative Art Aufmerksamkeit erregen und womöglich auch geschäftsschädigend sind, Frau Püchlau?
Ja, ich glaube schon, da haben Sie auf jeden Fall recht. Aber in dem Sinne werden Sensitivity-GutachterInnen ja auch missbraucht. Ich habe von Fällen gehört, ich weiß gar nicht, ob das Ashkin Hayat Doğan war, den wir auch in Ihrem Intro kurz gehört haben, der berichtet hat, dass es teilweise dazu kommt, dass Sensitivity-GutachterInnen hinzugezogen werden, dass sie sich Mühe geben und dann aber nicht berücksichtigt werden, aber trotzdem dankt dann der Autor, die Autorin im Vorwort für das Sensitivity-Reading und suggeriert damit, es hätte eins stattgefunden, genau aus dem Grund, um eventuelle negative Kritik zu vermeiden. Aber ich glaube wirklich, der Ansatz des Sensitivity Readings ist es, Diskriminierungen zu vermeiden. Ich kann Ihnen gerne mal ein Beispiel machen aus einem ganz anderen Kontext.
Gerne.
Und zwar geht es da um ein Bilderbuch des Gerstenberg Verlags, das heißt Fahrzeuge und ist gerade erst erschienen. Und da findet man eine rosa Limousine, in der sitzt vorne ein Wolf mit Chauffeursmütze, weiter hinten sitzen drei kleine Schweine, die schick gekleidet sind, offensichtlich reich sind und das letzte Schwein trägt eine Kippa und einen Gebetsschal. Das ist ein antisemitischer Code. Das ist ein Bild, wie wir es in ähnlicher Form zum Beispiel auf der Documenta 15 gesehen haben. Mhm. Solche Bilder haben wir auch schon gefunden in der Süddeutschen Zeitung als Karikatur. Und Antisemitismus wäre vielleicht einem Sensitivity-Gutachter, einer Sensitivity-Gutachterin aufgefallen, aber den LektorInnen beim Gerstenberg Verlag ist es offensichtlich nicht aufgefallen.
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht mit dem Antisemitismus auf der Documenta.
Aber auch in dem Kinderbuch, ne? Das wäre ja dann wahrscheinlich das
ja,
wäre dann
aber
durchgegangen
Gottes Willen, nur wie gesagt, ich möchte noch mal ein Loblied auf Lektoren singen. Das war ja jetzt mein 12. Buch. Ich habe ja schon mit 12 verschiedenen Lektoren zusammengearbeitet bei Ullstein, bei DTV, bei Rowohlt. Ich hatte ganz hervorragende Lektoren und Lektoren zeichnen sich durch hohe Sensibilität aus und alle meine Lektoren haben meine Bücher erheblich besser gemacht und Lektoren sagen einem, wie wird dieser Text verstanden? Wie wird er vielleicht missverstanden? Wie muss ich etwas klarstellen? Wie muss ich etwas präziser formulieren? Und dafür bin ich immer offen.
Ich finde es ja ganz interessant, dass Sie da die Rolle des Lektors nochmal erwähnen. Und das möchte ich gerne an Sie zurückspielen, Frau Püchlau. Sollte nicht ein guter Lektor auch ein Sensitivity Reader sein?
Ich glaube, diese Frage wurde bereits gestellt an Ulrike von Stenglin, die Verlagsleiterin von Hansa Blau. Und sie hat gesagt, das Sensitivity Reading fängt da an, wo das Lektorat aufhört. Da die Sensitivity-ReaderInnen in der Lage sind, genau solche weiße Flecke zu identifizieren oder blinde Flecke, die halt die LektorInnen nicht in der Lage sind zu identifizieren, weil sie eben nicht an dieser Lebenswirklichkeit partizipieren.
Okay, aber jetzt damals bei dem Stichwort Lebenswirklichkeit muss ich wirklich einhaken. Afrika ist ja nun der Kontinent, wo einem permanent Leute über den Weg laufen, die sagen, that's Africa, this is Africa, welcome to Africa. Das ist augenfällig, das ist mir bei allen meinen Gastgebern begegnet. Und meine Sensitivity-Readerin war nun der Meinung, das Wort Afrika selber ist rassistisch, das Wort Afrika selber ist eine Erfindung weißer Autoren wie mir und hat sich deswegen daran gemacht, das Wort Afrika aus dem Buch Oh, wie schön ist Afrika zu streichen. Und da kommen wir zu der politischen Erziehungsmaßnahme. Ja, es geht um diese Idee, dass der Leser bestimmte Gedanken über Afrika haben soll und bestimmte Gedanken nicht haben soll. Das hat sie mir auch explizit immer wieder geschrieben. Sie sind dafür verantwortlich, wie der Leser über Afrika denkt. Und das bin ich nicht. Ich habe die Verantwortung, das, was ich dort erlebe, möglichst präzise, möglichst ehrlich, möglichst unzensiert wiederzugeben. Und was der Leser daraus macht, darauf habe ich gar keinen Einfluss.
Also es geht auch um eine Selbstverantwortung des Lesers, an die jetzt hier Herr Sieg appelliert. Sehen Sie das auch so, Frau Püchlau?
Also ich denke, dass Herr Siegs Erfahrung jetzt wirklich ein Einzelbeispiel war. Ich denke aber auch, dass sein Text höchst problematisch ist und dass es auch in der Verantwortung von Berichtenden über Afrika gilt, Privilegien zu reflektieren, Dinge in einen größeren Kontext einzuordnen, keine Pauschalisierung vorzunehmen, Dinge nicht einander entgegenzustellen und singuläre Geschichten zu erzählen. All das tut Herr Sieg. Also ich halte
kann ja als Autor nur singuläre Geschichten erzählen. Jedes Buch erzählt eine singuläre Geschichte und ich kann diese singuläre Geschichte nur möglichst gut erzählen. Und diese Unterstellung, dass man daraus eine Verallgemeinerung macht, die findet ja nur im Kopf der Sensitivity-Readerin statt.
Also in meinem Kopf auch, Herr Sieg. Ich wollte noch zu bedenken geben, dass Victoria Linea, vielleicht die prominenteste Figur des deutschen Sensitivity-Readings, sagt, dass AutorInnen ja auch ganz oft zu ihr kommen und um Hilfe bitten. Dass AutorInnen oft das Anliegen haben, Vielfalt darzustellen, aber dabei Klischees reproduzieren und Hilfe möchten. Das heißt, es ist wirklich, denke ich, ein Einzelfall bei ihnen. Und man darf deshalb nicht das ganze Projekt in Frage stellen.
Sie widersprechen sich ein bisschen selber, Frau Büchler. Sie sagen, es ist ein Einzelfall und dann sagen Sie mir gleichzeitig das, was ja auch die Sensitivity-Readerin gesagt hat, dass nämlich generell Reisen in den globalen Süden oder Reiseberichte problematisch sein. Das heißt, es betrifft ja ein ganzes Genre von Literatur.
Genau.
Und ich möchte nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, der mir ganz wichtig ist. Der deutsche Buchmarkt hat in den letzten Jahren 7 Millionen Käufer verloren. 7 Millionen Leute, die nicht mehr glauben, dass sie in Buchhandlungen Bücher finden, die sie aufrütteln, die sie bewegen, die sie berühren, die sie betreffen. Und um solche Bücher zu schreiben, brauchen wir als Autoren, wir brauchen einen Spielraum, wir brauchen Freiheit, wir brauchen Vertrauen, brauchen auch Kritik. Aber wir brauchen diesen Mut vor allen Dingen, Bücher zu schreiben. Und wenn ich mir überlege, wer waren denn meine literarischen Helden in den letzten 40 Jahren? Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Hertha Müller, T.C. Boyle, Michel Houellebecq. Das sind Leute, die alle so weit weg sind von Sensitivity Reading. Was wäre denn von diesen Büchern übergeblieben nach Sensitivity Reading? Das sind Bücher, die die Öffentlichkeit erreichen, die Menschen erreichen, die was bewegen. Und solche Bücher brauchen wir, um überhaupt die Kraft der Literatur spüren zu können. Und die ist wichtig für unsere Gesellschaft, die ist wichtig für das Selbstbild unserer Gesellschaft.
Da würde ich gerne ein Zitat eines Sensitivity-Readers bringen, das vor kurzer Zeit bei Twitter kursierte, und das passt ganz gut zu dem, was Herr Sieg sagt, beziehungsweise das beißt sich mit dem, was Herr Sieg sagt. Und das Zitat lautet: Zu denken, eine literarische Originalität ist wichtiger als das Wohlbefinden einer Person, die das Buch liest, ist falsch. Zitat Ende. Damit ist doch jede Literatur am Ende, Frau Püchlau, oder?
Also man muss natürlich immer abwägen, was ist jetzt wichtiger, die Kunstfreiheit oder der Schutz vor Diskriminierung. Und auch da würde ich sagen, man kann keine pauschalen Antworten finden. Man muss das individuell betrachten für jedes Buch einzeln. Mir fällt das besonders in der Kinderliteratur auf. Sollen jetzt Kinder sich rassistisch oder sexistisch oder wie auch immer beleidigen lassen? Hat da wirklich die Einzigartigkeit der Literatur, wo man immer bedenken muss, die Literatur ist auch immer wieder umgeschrieben und angepasst worden. Also diese Originalität ist auch ein Konstrukt, glaube ich.
Entschuldigung, also ich glaube nicht, dass der Surkamp Verlag zulassen würde, dass die Bücher von Thomas Bernhard umgeschrieben werden.
Das ist ja keine Kinderliteratur.
Nein, aber Sie sprechen von Literatur, sei immer wieder umgeschrieben. Ich glaube auch nicht, dass Michel Houellebecq damit einverstanden wäre, wenn auch nur ein Wort in seinen Büchern verändert wird, oder T.C. Boyle oder Elfriede Jelinek, die ich eben zitiert habe. Also das kann ich so in dieser Allgemeinheit von Ihnen auch wirklich nicht stehen lassen. Das ist Literatur, sicher, bei Stalin ist Literatur umgeschrieben worden, aber in der DDR ist Literatur umgeschrieben worden. Aber zu sagen, Literatur wurde immer umgeschrieben, das stimmt einfach nicht. Wir haben ja wirklich extrem quellenkritische Originalausgaben, wo es darum geht, eine genaue Darstellung dessen abzugeben, was der Autor gewollt hat und geschrieben hat. Und ich denke, wir müssen auch mal ein bisschen noch mal zurück. Was lernen wir aus den Anschlägen, die es gegeben hat gegen Charlie Hebdo, gegen Salman Rushdie, gegen die Übersetzer von Salman Rushdie, gegen Kurt Westergaard? Wir müssen dort hoffentlich daraus lernen, dass in einer freien Gesellschaft niemand das Recht hat, nicht beleidigt zu werden, sich nicht beleidigt zu fühlen. Das ist eine extrem gefährliche Entwicklung. Wenn Sie sagen, jeder hat ein Veto, der sich irgendwie beleidigt fühlt, dann sind wir am Ende mit...
Das hat Frau Püchlau nicht gesagt.
Nee, aber ich möchte das nur sagen. Ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können, dass niemand das Recht hat, nicht beleidigt zu werden. Das ist eine freie Gesellschaft, das ist eine freie Kultur, das ist eine freie Literatur. Wir brauchen Autoren, die bereit sind, sich anzulegen, die bereit sind, sich mit der ganzen Welt anzulegen. Wir brauchen mutige Autoren. Und wenn ich mir jetzt mal vor Augen führe, was die Hauptwörter in Jurybegründungen sind für Literaturpreise: gnadenlos, unbarmherzig, seziert, analysiert, hält den Spiegel vor, legt den Finger in Wunden und so weiter. Da brauchen wir doch nicht einen Autor, der die ganze Zeit vor Angst zittert, dass sich eine Gruppe melden könnte, dass sie beleidigt ist. Wir brauchen einen Autor, der bereit ist, sich in die Bresche zu schlagen.
Zittern denn Autoren vor Angst, Frau Püchlau?
Also ich denke nicht. Und ich glaube, es sind zwei ganz verschiedene Dinge, ob ein Text bewusst provozieren will, um wachzurütteln, oder ob ein Text unbeabsichtigt Stereotype oder Diffamierungen transportiert. Einfach weil der Autor, die Autorin es nicht besser weiß an der Stelle und oft auch aus eigenem Antrieb Sensitivity-ReaderInnen aufsucht. Und ich denke auch, man muss differenzieren zwischen Erwachsenen und Kindern. Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, dass ich auch einen hohen Bedarf für Sensitivity-Reading in der Gebrauchsliteratur setze. Da spielt das alles ja mit der Originalität des Autors und so gar keine Rolle, ja.
Das stimmt. Da sind jetzt natürlich andere Bereiche. Aber ich befürchte, wir müssen jetzt leider einen Punkt setzen, ja, weil die Streitkultur sich zum Ende neigt. Und deswegen möchte ich Sie wie zu Ende jeder Streitkultur nochmal fragen, ob es eine Position Ihres Gegenübers gibt, die Sie überzeugt oder die Sie so noch nicht bedacht haben und deswegen aus dieser Sendung mit nach Hause nehmen. Frau Püchlau, was nehmen Sie mit von Herrn Sieg?
Eigentlich nichts. Es tut mir leid, aber er hat mich nicht überzeugt.
Alles klar. Und Sie, Herr Sieg?
Also ich denke, dass Autoren, die von sich aus die Hilfe suchen von Sensitivity-Readern, dagegen ist überhaupt nichts anzuwenden. Das ist sozusagen eine Dienstleistung und da kann man sich darüber unterhalten, über die Anregungen und kann das annehmen oder ablehnen. Das finde ich super. Das Problem tritt auf, wenn der Verlag dem Autor als Zensor gegenübertritt und der Sensitivity Reader dem Autor als Zensor gegenübertritt. Dann haben wir ein wirkliches Problem mit der Freiheit der Kunst.
Vielen Dank für das Gespräch, Lisa Püchler und Sören Sieg. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Wir diskutierten in der heutigen Streitkultur über das Thema, wie sinnvoll ist Sensitivity Reading? Jetzt übernehmen hier die Kollegen von Kultur heute. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.